온다.
비온다.
온다.
비온다.
온다.
비온다.
스티븐 아우스 라틴 아메리카.
보스 스티 아메리카 라티나.
Wunderschönen guten Tag zu diesem aktuellen Onda Info 246 im wunderschönen Berliner November. Draußen regnet's und deswegen haben wir für euch wieder extra interessante Beiträge, diesmal wieder ganz im Zeichen unserer Reihe zum Thema Menschenrechte, vorbereitet. Ihr hört zwei Beiträge zum Thema Bolivien, aber zunächst gibt es einen Beitrag aus Argentinien.
Ja, Argentinien wurde zum ersten Land Lateinamerikas, in dem homosexuelle Paare jetzt auch heiraten können, und zwar mit den gleichen Rechten wie heterosexuelle Paare. Im Juli dieses Jahres wurde das entsprechende Gesetz verabschiedet. Damit ist die argentinische Gesetzgebung um einiges fortschrittlicher als die deutsche.
Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general y otra recaída en el proyecto de ley sobre modificaciones al Código Civil sobre matrimonio, orden del día número 197, tiempo.
Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido.
Afirmativo 125, negativo 109.
La votación resulta afirmativa. Diputado de la Saba, la afirmativa.
Nun wurde also doch Argentinien zum ersten Land Lateinamerikas, in dem homosexuelle Paare heiraten können. Und zwar mit den gleichen Rechten wie heterosexuelle Paare. Das entsprechende Gesetz, das eine Erweiterung des Zivilrechts bedeutet, wurde nach langer parlamentarischer Debatte im Juli dieses Jahr verabschiedet und umgehend durch die Exekutive in Kraft gesetzt. Carina Freire, Aktivistin und Teil des argentinischen Zusammenschlusses von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen LGBT, erklärt, dass das Gesetz große gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringe.
La ley del matrimonio igualitario ha cambiado el basamento de los fundamentos de la discriminación en Argentina.
Es ist wirklich so, dass das Gesetz zu Homo-Ehe am Fundament der Diskriminierung in Argentinien rüttelt. Es ändert sich etwas in der Art der durchschnittlichen Leute, sich zu verhalten. So hatten auch wir als Lesben und Schwule zunächst trotz des Schutzes durch das neue Gesetz Angst, weiter diskriminiert zu werden. Ich werde dir ein persönliches Beispiel erzählen. Als das Gesetz zur Homo-Ehe verabschiedet wurde, war ich mit meiner Frau in einem Restaurant frühstücken und ich küsste sie. Wir sahen uns an und sagten uns, jetzt dürfen wir. Und da wurde mir bewusst, dass wir das früher auch durften, dass wir uns immer schon im Restaurant küssen durften. Warum ist dieses Gesetz also so wichtig? Weil es etwas verändert, die Art zu denken, zu fühlen, die Art, wie sie uns anschauen, die Art, wie wir uns selbst anschauen.
Dieses Gesetzesprojekt, für das die schwul-lesbische Community und verschiedenste andere Menschenrechtsorganisationen jahrelang kämpften und das 3 Monate lang durch alle möglichen Kommissionen des argentinischen Parlaments ging, bringt gesellschaftliche Gleichstellung nun bis in die Institution Ehe. Für Carina Freire, die auch einer NGO vorsteht, die sich für die Rechte auf Gleichstellung in Argentinien einsetzt, bedeutet dieses Gesetz der Anfang vom Ende einer Debatte, die ihrer Ansicht nach in ein paar Jahren bereits anachronistisch sein wird.
Zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe 2 Kinder, einen 18-jährigen Sohn und eine 6-jährige Tochter. Ohne das Gesetz würden meine Kinder nicht die gleichen Rechte wie andere Kinder haben. Ich könnte sie zum Beispiel immer von der Schule abholen, weil ich die leibliche Mutter bin. Aber meine Frau konnte das nicht, oder sie musste lügen, um sie abholen zu können. Wir lebten ein Leben der Lügen. Für meine Kinder verändert sich durch das Gesetz ihr Leben. Wenn zum Beispiel mir etwas passiert, kann sich meine Frau nun weiter um meine beiden kümmern. Es verändert das Leben, weil meine Frau und ich nun die gleichen Rechte haben, falls wir uns trennen, unseren Besitz aufteilen müssen, wenn es ums Erbe geht, darum die Sozialversicherung zu teilen oder zu entscheiden, was mit unserem Körper nach unserem Tod geschieht.
Sentir orgullo de eso es mi mundo y no hay razón para ocultarlo.
En el primer mes en Argentina se casaron 103 parejas, de las cuales
im ersten Monat der Verabschiedung des Gesetzes zur Homo-Ehe heirateten in Argentinien 103 Paare, von denen mehr als die Hälfte über 50 Jahre alt ist. Es handelte sich um Paare, die bereits mehr als 20 Jahren zusammenlebten und die nun heirateten, um sich eine Sozialversicherung teilen zu können, weil sie gesundheitliche Probleme haben oder einfach nur, weil sie nach so vielen gemeinsamen Jahren für die andere Person sorgen wollen. Aus all diesen Gründen verändert dieses Gesetz unser Leben. Es veränderte die Art, über die Dinge nachzudenken. Früher haben die Leute über die Tante geredet, die mit einer Freundin auf einem Familientreffen kommt. Die Jahre gingen ins Land und alle wussten, dass die Freundin mehr war als eine Freundin. Aber das haben sie sich nicht getraut, laut zu sagen. Und wenn der Tante was passierte, musste die arme Freundin auf der Straße leben. Sie hatte keine Leibrechte. Nun mit dem neuen Gesetz nimmt die ganze Welt homosexuelle Paare wahr und wir hören auf, eine heuchlerische Gesellschaft zu sein.
Die Grundlage für das Gesetz zur Homo-Ehe in Argentinien bildeten ähnliche Gesetze in Spanien und Kanada. So ist die Homo-Ehe der heterosexuellen Ehe nun gleichgestellt, was auch das Recht auf Adoption beinhaltet. Zudem erlaubt das argentinische Gesetz auch die Eheschließung von nicht-argentinischen Personen gleichen Geschlechts. Carina Freire vom argentinischen LGBT-Zusammenschluss versichert, dass das argentinische Gesetz bereits Vorbildcharakter für gleiche Gesetze auf dem ganzen Kontinent hat.
Esta ley está en este momento haciendo un regadero total en Latinoamérica.
Dieses Gesetz wirkt wie eine Gießkanne in ganz Lateinamerika und wird von den Brüdern und Schwestern in Chile, Kolumbien, Uruguay, in Brasilien kopiert werden. Oder sagen wir es so, es geht weit über eine Reform des argentinischen Zivilrechts hinaus. Wir von argentinischen Zusammenschluss arbeiten genau dafür. Kürzlich waren wir in Chile, um das Gesetz dort vorzustellen, und wir werden auch in anderen lateinamerikanischen Ländern reisen. Die schwul-lesbische Community des Kontinents wird ein Vorbild wie das argentinische Gesetz zu Homo-Ehe brauchen.
Freire nimmt an, dass das Gesetz auch andere Vorteile bringt, wie das Sichtbarmachen von lesbischen, bisexuellen, trans- und schwulen Paaren. Beispielsweise werden entsprechende Paare ab dieses Jahr auch entsprechend registriert.
En Argentina vamos a tener por primera vez en Argentina y en el mundo el 27 de octubre vamos a hacer el censo de población donde se
Argentinien wird das erste lateinamerikanische Land sein, das Statistiken haben wird, in denen gleichgeschlechtliche Paare als solche auftauchen. Bis jetzt war es so, dass wenn sich zwei Frauen oder zwei Männer als Paar registrieren wollten, das als Fehler angezeigt wurde. Ab dem 27. Oktober wird sich das ändern. Das ist Zudem wird es schwule und lesbische Paare erkennen. Das ist der Beginn einer großen Arbeit, die diese Familie sichtbar machen wird.
Von dem neuen Gesetz zur Homo-Ehe gehen noch viel mehr Impulse aus. Durch diesen Erfolg erhalten Kampagnen zur Sexualaufklärung an Schulen oder der Kampf für ein Gesetz zur selbstbestimmten Identität von Transpersonen Auftrieb. So ist die Forderung nach einem entsprechenden Gesetz Motto der am Anfang November in Buenos Aires stattfindenden Marcha de Orgullo, zu der über 50.000 Personen erwartet werden.
Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy yo.
Als nächstes kommen gleich zwei Beiträge aus Bolivien.
Thema Wasser. In Bolivien erlangte die Stadt Cochabamba vor 10 Jahren Berühmtheit. Die BewohnerInnen wehrten sich damals erfolgreich gegen die Privatisierung des lokalen Wasserversorgungsunternehmens. Heute, 10 Jahre danach, ist das Wasserunternehmen wieder in öffentlicher Hand.
Im Anschluss daran hörte er einen Beitrag aus Bolivien zum Thema Arbeit. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung Boliviens ist gezwungen, im informellen Sektor zu arbeiten. Hier gibt es keine etablierten Arbeitsverhältnisse und viele müssen ein Geschäft erfinden, mit dem sie versuchen, sich über Wasser zu halten. Ein Recht auf Einkommen ist hier unbekannt.
Trotz seines Allradsantriebs schaukelt sich der Toyota Jeep nur mit Mühe an den einfachen und zumeist unverputzten Häusern vorbei den Hang hoch. Steil führt die ockerfarbene Sandpiste hinauf. Grobschlächtige Gräben rechts und links der Wege zeugen davon, dass bei Regen das Wasser die Hänge hinabstürzen muss. Mineros ist einer der armen Stadtteile im Süden von Cochabamba. Die Menschen, die hier leben, sind vom Land in die drittgrößte Stadt Boliviens gezogen, in der Hoffnung, dort bessere Lebensbedingungen zu finden. Cochabamba erlangte vor 10 Jahren weltweite Bekanntheit, als die Bewohnerinnen sich erfolgreich gegen die Wasserprivatisierung wehrten. Bewohnerinnen von Mineros waren damals an vorderster Front mit dabei, als Tausende von Einwohnerinnen ihre Wasserrechnungen öffentlich verbrannten und die Rekommunalisierung ihrer Wasserwerke forderten. Heute, 10 Jahre danach, ist das Wasserunternehmen in öffentlicher Hand. Die Unternehmensaktivitäten werden von sogenannten Bürgerdirektoren beaufsichtigt, die von der Bevölkerung gewählt werden. Nicht mehr Profitinteressen der privaten Investoren stehen im Vordergrund, sondern die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit gutem Trinkwasser. Ein Recht, das die Vollversammlung der Vereinten Nationen jüngst zu einem Menschenrecht erklärt hat. Ein Recht, das in Mineros auch Jahre nach der Überführung der Wasserversorgung in die öffentliche Hand nicht eingelöst ist. Leider ist es so, dass viele Verantwortliche, die vorgeben, sich für die Wasserversorgung einzusetzen, sich lediglich beim Wasserunternehmen Semapa engagieren, um Geld in die eigene Tasche zu stecken. Das Wasserunternehmen sollte uns mit Wasser versorgen, aber leider gibt es im Unternehmen zu viele, die nur ein Interesse haben, sich selbst zu bereichern. Luis Patiño hat sich wie viele andere Bewohnerinnen der armen Siedlung damals beim Krieg gegen das Wasser engagiert und sich gegen die Privatisierung gestellt. Die Bewohnerinnen der Zona Sur, dem armen Süden Cochabambas, waren besonders aktiv. Sie erhofften sich damals, dass sich ihre Situation verbessern würde, wenn die Wasserversorgung wieder in die öffentliche Hand überführt würde. Als die Privatisierung zurückgezogen wurde, geschah in der Zona Sur nichts. Bisher haben wir unter der schlechten Wasserversorgung gelitten. Wir hatten nur die Möglichkeit, selbst Regenwasser zu sammeln. Das Wasser, das uns mit den Tanklastern gebracht wird, ist von schlechter Qualität. Oft sind Fäkalien drin und Mikroorganismen, die uns schaden. Während das Stadtzentrum und der Norden der Stadt an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, sind die ärmeren Stadtteile im Süden immer noch weitgehend von gutem Trinkwasser abgeschnitten. Vergangenes Jahr sprach eine örtliche Tageszeitung bereits vom Scheitern der Kommunalisierung des Unternehmens. Rosio Bustamal, Wasserexpertin von der Uni San Simón aus Cochabamba, kennt die Schwierigkeiten.
No, realmente en este tema lamentablemente no ha habido mucho avance, no, o sea, In Wirklichkeit gab es bisher so gut wie keine Fortschritte. Das Unternehmen ist nun zwar in der öffentlichen Hand und es wurden Instrumente der öffentlichen Kontrolle wie die Bürgerdirektoren eingeführt, die von der Bevölkerung gewählt werden. Leider hat sich herausgestellt, dass dieses System nicht sehr effektiv ist. Anstatt die Situation zu verbessern, kam das System der Korruption zurück, das es bereits vor der Privatisierung gab. Das hat bei der Bevölkerung zu großem Unmut geführt. Und so befindet sich das Unternehmen heute am Rande des Ruins.
Da die Bürgerdirektoren ihre Kontrollfunktion nicht ausfüllen, hat sich die Bevölkerung von der Beteiligung abgewandt. So konnte sich der Nepotismus im Unternehmen wieder breit machen. Neben Korruption und Ineffizienz gibt es aber auch handfeste praktische Probleme. So ist das Leitungsnetz nur unzureichend ausgebaut und die Frage, wie genügend Trinkwasser gewonnen werden kann, nicht gelöst.
Das Problem ist, dass man ein Versorgungsnetz aufbaut, ohne eine Garantie zu haben, dass man irgendwann durch das Netz Wasser leiten wird. Das Thema der Trinkwassergewinnung ist brisant und bisher nicht gelöst. Woher wird das Wasser kommen, das die bisher nicht angeschlossenen Gebiete versorgen soll? Bereits heute ist es nicht möglich, überall da, wo Wasserleitungen bestehen, die Bevölkerung ausreichend mit Wasser zu versorgen.
Für die Frage der Trinkwassergewinnung und die gerechte Verteilung der Wasserressourcen gibt es bisher keine Lösung. Das Wasserversorgungsunternehmen Semapa scheint überfordert und in den verschiedenen Gebieten der Stadt muss jeder selbst schauen, wie er zu Trinkwasser kommt. Die Einheit, die im Kampf gegen den internationalen Multibechtel den Widerstand gegen die Privatisierung stark gemacht hat, ist zerfallen, so Ida Espeñaranda, die sich für eine ausreichende Wasserversorgung in Cochabamba engagiert.
Die kein Wasser haben, müssen sich selbst drum kümmern.
Die Wasser haben, interessieren sich wenig für den Ausbau der Wasserversorgung. Für sie ist es einfacher, den Service in Anspruch zu nehmen und zu bezahlen. Die Leute aus der Zona Sur, wo die Armut groß ist, bezahlen am meisten für das Wasser, ohne eine ausreichende Wasserversorgung zu haben.
Auch in Mineros glaubt man nicht mehr daran, dass Semapa das Problem lösen wird. Die Einwohnerinnen haben damit begonnen, sich selbst zu helfen. Gemeinsam mit einer holländischen Stiftung haben sie eine lokale Wasserversorgung aufgebaut. Es ist ein Wasserversorgungssystem, bei dem das Wasser aus Regenauffangbecken kommt, das an ein lokales Leitungssystem angeschlossen wird, um 1200 Haushalte zu versorgen. Das Geld für das Material kommt aus Holland und wir als Nachbarschaft bauen unser Leitungssystem aus eigener Kraft auf.
Propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso, porque tengo que amar según los otros dicen, trata de entender las cosas de mi mundo, la vergüenza real es no poder gritar, yo soy como soy.
Dicht gedrängt stehen die Metallverschläge in der Secha, dem Zentrum von El Alto. Die Stadt um den internationalen Flughafen der Hauptstadt La Paz ist in den vergangenen 40 Jahren von einigen provisorischen Hütten zu einer Millionenstadt herangewachsen. Die Metropole ist geprägt vom ungezügelten Zuzug immer neuer Migrantinnen aus den ländlichen Gebieten des Hochlands. Die kleinen, gedrungenen grünen Metallhütten sind voll bepackt mit allerlei Waren. In vielen Verschlägen quellen die Waren über. Besen, Batterien, Schraubenzieher, Decken oder traditionelle Ponchos sind meterhoch gestapelt. Durch die Warenschluchten drängen sich dicht an dicht Menschen. Die Secha ist ein wichtiger Umschlagplatz für Waren aus dem Hochland. Hier wickeln die Händler aus den Provinzen ihre Geschäfte ab. Durch den Markt drängen immer wieder alte Männer und junge Frauen mit Kindern auf den Rücken, die Papiertaschentücher päckchenweise, Kaugummis und Zigaretten einzeln anbieten. Mit dem Verkauf von Kleinigkeiten versuchen sie, sich über Wasser zu halten. Viele von ihnen verdienen damit weniger als 1 Euro pro Tag und kommen kaum über die Runden. Wie diesen geht es vielen in El Alto. Zwei Drittel der Bevölkerung ist in der informellen Ökonomie beschäftigt. Sie schlagen sich mit Gelegenheitsarbeiten durch, versuchen hier und da was zu verkaufen oder verdingen sich als Tagelöhner. Für sie gibt es keine Altersvorsorge, Möglichkeiten zur Fortbildung und keinen Zugang zur ausreichenden Gesundheitsvorsorge. 50% der Bevölkerung haben keinen oder unzureichenden Zugang zu sauberem Wasser. Etwa zwei Drittel verfügen nur über einen unzureichenden Zugang zur Gesundheitsversorgung und ungefähr 50% haben unzulängliche Bildungschancen. Arbeitsplätze, deren Einkommen zum Leben ausreicht, sind in El Alto Mangelware. Nur wenige Meter vom lauten Treiben im Zentrum der Ceja entfernt, an der Autopista hinab zum Regierungssitz La Paz, findet man ein modernes Geschäftsgebäude. An der Fassade des Gebäudes finden sich Referenzen an die Architektur der alten Kulturen des Landes. Der repräsentative Bau ist angeschrägt und erinnert an eine Pyramide aus Tiwanaku, dem alten spirituellen Zentrum der Aymaras. Im Gebäude befindet sich die Zentrale des Schokoladenproduzenten El Ceibo. In einem geräumigen Vorraum wird die Besucherin mit exquisiten Schokoladenproben empfangen und wird gebeten, auf einem schicken Ledersofa Platz zu nehmen. Obwohl es den Anschein macht, dass man sich in einer Firmenzentrale eines großen Unternehmens befindet, ist El Ceibo ein Verband von Kooperativen verschiedener Kakaobauern, das sich als ein soziales Unternehmen versteht. Vorstand Francisco Reynaga erklärt:
Bueno, El Ceibo ha surgido por una gran necesidad que fue de vender su cacao.
El Ceibo ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, das eigene Produkt abzusetzen. Die Ursprünge gehen bis 1960 zurück. Die Produktionsgenossenschaft El Ceibo wurde 1977 gegründet. Da die einzelnen Produzentinnen zu schwach waren, haben sie beschlossen, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam mehr Gewicht zu bekommen. Heute ist El Ceibo zum wichtigsten Kakaoproduzenten in Bolivien aufgestiegen. Es besitzt in El Alto eigene Produktionsanlagen und verarbeitet die Kakaobohnen von rund 50 Kooperativen aus dem Alto Beni im Norden des Landes zu Kakaomasse und eigener Schokolade. El Ceibo ist heute der größte Exporteur Boliviens für Kakaomasse. Die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens ermöglicht es auch, hohe ethische und soziale Standards zu haben. Zu unseren Unternehmenszielen gehört es, ein führender Produzent von Kakao zu sein, aber auch die Umwelt zu achten, die Artenvielfalt und die Natur oder soziale Werte wie die Gleichheit der Geschlechter. Das sind einige unserer Werte, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Wer bei El Ceibo arbeitet, ist privilegiert. Nicht nur in puncto Mitbestimmung ist das Unternehmen vorbildlich, sondern auch die Bezahlung und die soziale Sicherheit. El Ceibo-Mitarbeiterinnen haben es besser als viele andere Beschäftigten in Bolivien. Der wirtschaftliche Erfolg hat dazu beigetragen, dass die Mitarbeiterinnen des Unternehmens und die Mitglieder der Kooperative in bescheidenem Wohlstand leben und sich aktiv für eine bessere Gesellschaft einsetzen können. Unterstützt wurde El Ceibo auf diesem Weg von fairen Handelsorganisationen wie der Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt, kurz GEPA, die das soziale Unternehmen beim Aufbau der Struktur unterstützt hat. Die Idee des fairen Handels, durch wirtschaftliche Entwicklung zur Bewahrung und Einhaltung der Menschenrechte beizutragen, ist bei El Ceibo Wirklichkeit geworden, meint Julio Prado, Wirtschaftsexperte aus La Paz, merkt aber zugleich kritisch an: Hier gibt es in der Tat sehr erfolgreiche Modelle wie El Ceibo und Anapki. Es gibt Beispiele bei der Herstellung von Chili und Erdnuss in Chuquisaca, die ebenfalls sehr vom fairen Handel profitieren konnten. Das Phänomen, das das Wachstum einiger Kooperativen ermöglicht hat, hat aber zu geschlossenen Kreisläufen geführt, von denen nur einige wenige profitieren. Diejenigen, die sich außerhalb des fairen Handels befinden, haben wenig davon.
comercio justo en muchos casos.
Der Vorteil des fairen Handels ist, dass er den beteiligten Unternehmen in Bolivien viel Know-how vermittelt. Die Kakao- und Kaffeeproduzenten verkaufen ihre Produkte nicht nur zu einem festgelegten Preis, sondern profitieren auch von langfristigen Handelsbeziehungen und werden von Expertinnen beim Aufbau und der Weiterverarbeitung beraten. Durch diese Sonderkondition werden die ungleichen Handelsbeziehungen, die weltweit herrschen, bis zu einem gewissen Niveau ausgeglichen. Normalerweise interessieren sich die Händler aus Europa nicht allzu sehr für die einfachen Kakao- und Kaffeebauern vor Ort. Die globale Handelspolitik setzt nicht auf Kooperation, sondern auf Wettbewerb. Beratung und Weitergabe von Know-how sind in diesem Modell nicht vorgesehen.
Las políticas de Estado del Norte,
Die Handelspolitik der industrialisierten Länder fokussiert sich auf Patente und intellektuelle Rechte. Sie sehen im öffentlichen Eigentum keinen Wert, im Wissen der Allgemeinheit und der Natur. Mit dem Versuch europäischer und US-amerikanischer Unternehmen, alle möglichen natürlichen Stoffe und Pflanzen patentieren zu lassen, werden die Strukturen der ungleichen Handelsbedingungen reproduziert. Der faire Handel wird das nicht verändern können. Das ist eine politische Frage.
Este es un problema político y es un problema de estructuras de dominación.
In Bolivien macht der faire Handel im Gesamthandelsvolumen immerhin 10-15% aus. In der deutschen Handelsbilanz lässt sich der Anteil fair gehandelter Produkte dagegen kaum messen. Mit dem jetzt erreichten Handelsvolumen sei der gerechte Handel in Bolivien an seine Grenzen gelangt, betont Julio Prado. Das Beispiel von El Cebo lässt sich unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht beliebig wiederholen, solange sich die politischen Bedingungen nicht ändern. Diese werden in den Wirtschaftsministerien der reichen Länder ausgearbeitet. Bei Verhandlungen zu internationalen Abkommen wird dann versucht, die Kondition durchzusetzen, die die eigene Wirtschaft gegenüber ökonomisch schwächeren Ländern bevorteilt. Für die meisten Bewohnerinnen El Altos bedeutet das, dass ihnen weiterhin der Zugang zu grundlegenden sozialen Menschenrechten verwehrt bleibt. Ändert sich nichts an den politischen Rahmenbedingungen, schreibt sich die Geschichte fort, die diesen Menschen keine Entwicklungschancen bietet. Die Geschichte, die mit der Eroberung durch die Spanier begann und die bis heute dazu führt, dass viele Bewohnerinnen Boliviens in bitterer Armut leben müssen.
La lógica del comercio en el mundo y en la historia de la humanidad siempre fue al revés.
Die Logik des Handels war in der Geschichte der Menschheit immer anders gewesen. Ich habe das Salz und ich lege den Preis fest. Ich bestimme, wann ich etwas verkaufe und wie ich es verkaufe. Durch die Kolonialherrschaft der Europäer über die Welt hat sich das Verhältnis umgekehrt. Seither heißt es, ich habe das Geld und du hast das Produkt und ich lege den Preis fest, zu dem du es mir verkaufen musst.
De que yo tengo el dinero, tú tienes el producto, yo te impongo al precio que me lo das.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de